Masse.
So, ich glaube, wir sind live. Herzlich willkommen zur, ich will es nicht Comeback-Folge nennen, weil früher haben wir einfach nur Podcasts aufgenommen und das hat uns eigentlich letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind dann irgendwie durch Corona nicht mehr dazu gekommen, aber wir können sagen, Football Quark ist zurück und immer noch mit den gleichen Akteuren. Nur diesmal jetzt sogar live bei Twitch, um diese Aufnahme zu machen. Also wenn ihr das jetzt auf anderen Kanälen seht, wie bei YouTube oder auf eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens, dann 22 Uhr Twitch, dienstags, kann man das Ganze auch live begutachten. Mein Name ist immer noch Torben, aber ich glaube, Tobi hat man jetzt noch gar nicht gehört.
Ja, ich bin auch wieder mit dabei. Ne? Torben hat es ja schon angekündigt. Hat sich nicht verändert. Wir freuen uns, dass es wieder losgehen kann. Wir sind hochgradig motiviert. Es ist viel passiert, worüber wir reden können. Ne? Corona hat auch so manches, gerade noch aus der letzten Season, was wir nochmal aufgreifen können, denke ich. Ich bin schon ganz gespannt. Ich freue mich auch auf die NFL, freue mich auch über die GFL zu reden und über die ELF. Das ist ja dieses Jahr jetzt auch alles wieder an den Start gegangen. Die GFL mal wieder, aber die ELF zum ersten Mal. Also ich bin ganz gespannt. Schauen wir mal, was der Podcast so bringt.
Ich glaube, damit sollten wir auch starten. Ich glaube, wenn man über Football in Deutschland im Moment redet, dann kommt man nicht an der GFL-ELF-Problematik oder Konkurrenzsituation vorbei. Zur Erklärung, die GFL ist sozusagen die Liga, die man kennt, die auch die GFL 1 Nord bezeichnet sich auch als die stärkste Liga Europas. Die ELF ist auf Initiative von Patrick Esume entstanden, hat aber an sich eine andere Zielsetzung. Also hinter der GFL stehen Vereine, die Jugendarbeit betreiben, die sich in der Region an sich engagieren. Die ELF, das sind Unternehmen, das sind GmbHs, die miteinander eine Liga bilden, die natürlich Gewinne erzielen wollen, aber natürlich auch den Football voranbringen wollen und professionalisieren wollen und damit natürlich auch die Möglichkeit geben wollen, dass Spieler irgendwann davon leben können.
Und also auf Punkt gebracht, die GFL ist das, was alle Leute nicht kennen. Das ist so ein bisschen das deutsche Sportsystem. Wir haben Vereine, wir haben Ligen mit Auf- und Abstieg und die ELF könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie die deutsche, in Anführungsstrichen, ganz, ganz dicken, Anführungsstrichen, NFL. Ja, zumindest so vom Grundprinzip, vom Franchise-Prinzip.
Genau.
Ein Stück weit, ne, ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen. Aber so ein bisschen.
Ja, das eine ist, also natürlich auch, man muss ja auch dazu sagen, GFL-1-Vereine sind auch Unternehmen, ne? Die müssen auch alle eine GmbH gründen. Das gilt dann aber eher zur Absicherung, damit die Mitglieder der Vereine nicht irgendwie dem finanziellen Risiko ausgesetzt werden, wenn dann so ein Verein, wenn dann so eine Mannschaft mal zu teuer wird oder eine GmbH an die Wand gesetzt wird. Die ELF möchte Gewinne erzielen, möchte größer werden und ist, glaube ich, vom Gefühl her unglaublich präsent in sämtlichen Kanälen, die man so findet. Sie hat natürlich über die deutschen Footballspieler, die deutschen NFL-Spieler, so wie Björn Werner oder Kasim Edebali oder auch Jacob Johnson, natürlich auch Reichweitenträger, die eine Reichweite von Natur aus haben, die die ganze GFL, glaube ich, zusammen nicht hat. Und das wiederum, muss ich sagen, ist natürlich für den Sport an sich immer sehr, sehr positiv. Also je mehr Aufmerksamkeit auf Football in Deutschland gerichtet wird, desto positiver ist das Ganze ja eigentlich für den Sportler an sich und desto interessanter ist es vielleicht auch für Sponsoren, sich da einzusetzen.
Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, es ist ganz wichtig, auch bei diesen Ligen. Natürlich hat man so ein bisschen Vorbehalte, mal klappt das. Gerade die ELF erinnert so ein bisschen an NFL Europe, das hat damals schon nicht geklappt. Aber der Hype, der Football-Hype ist größer und warum sollte es nicht mit einer Liga funktionieren und warum nicht mit einer positiven Haltung da? Ja, ich meine, natürlich, die Skepsis ist da, keine Frage, zumindest bei mir. Ich denke, bei mir ist ähnlich, wenn ich überspreche. Aber es tut dem Sport gut. Ne? Und auch wenn man in der GFL spielt oder in einer anderen Liga, die über den Verband geht, sollte man sich freuen, wenn die Reichweite ist. Und Interesse an unserem Sport wächst, weil darum geht es doch. Ne? Darum geht es doch. Vielleicht Fußball mal ein bisschen was abzumacken und auch seine Anteile generieren.
Einmal das und man muss jetzt mal auch für die GFL gesprochen. Man hat sich ja als Spieler, du wirst es auch selber kennen, sich immer gefragt, warum macht die Liga nicht mehr? Und was im letzten Jahr auf einmal im Marketing auch in der GFL gelaufen ist, auf einmal gibt es YouTube-Formate, die Liga hat auf einmal einen eigenen Sponsor. Man hat mit Sport 1 schon 2020 sich einen TV-Sender gesichert. Also allein die Ankündigung der ELF hat ja für die GFL schon viel Positives bewirkt. Man hat sich auf einmal bewegt. Und von daher glaube ich, Konkurrenz belebt das Geschäft und das bessere Produkt wird sich im Endeffekt durchsetzen. Also.
Timing war natürlich mies mit Corona und mit der Liga an den Start zu gehen während dieses Jahres, aber ja, sind wir mal gespannt. Aber wie wäre es, wenn wir vielleicht mal, wir können ja nicht voraussetzen, ich meine, wir sind ja irgendwo dann doch ein NFL-Podcast, jetzt haben wir das ursprünglich, weil es ja auch kennt und da haben wir die GFL nicht ganz so angerissen, die ELF
noch nicht.
Vielleicht einfach für alle, die da draußen sind und die GFL nicht kennen, einfach mal grob nennen, wie die aufgeteilt sind und wer da aktuell so spielt. Ja, vielleicht, ja, willst du anfangen mit dem Norden?
Oh, mit dem gegebenem Anlass. Die Liga ist in Nord und Süd geteilt und der Norden besteht aus den New Yorker Lions Braunschweig, aus den Kiel Baltic Hurricanes, aus den Potsdam Royals, aus den Dresden Monarchs, den Cologne Crocodiles und eigentlich sollte es auch die Elmshorn Fighting Pirates geben. Das ist ein Team bei Hamburg, die sich in den letzten Jahren sozusagen dann hochgekämpft hatten, aus der 6. Liga in die 1. mit der Zeit. Und die sind leider nicht angetreten, weil sie gesagt haben, weil es die Hamburg Sea Devils in der ELF gibt. Und ich glaube, der Kernkader besteht erstmal aus Elmshorn Fighting Pirates Spielern. Aber zu den Hamburg Sea Devils kommen wir, glaube ich, später. Aber das ist so die GFL 1 Nord. Wenn ich mich nicht... Die Berlin Rebels habe ich vergessen, es tut mir leid.
Ja, sorry Berlin, euch gibt es natürlich auch. ja, der Norden. Wenn es einen Norden gibt, gibt es voraussichtlich auch einen Süden. Im Süden haben wir die volle Anzahl der Teams. Da haben wir die vollen 8, da haben wir die Schwäbischer Unicorns. Ich denke, wenn man ein Team aus dem Süden kennt, dann vielleicht die Schwäbischer Unicorns, sehr erfolgreich, häufig im German Bowl, gute Jugendarbeit, das muss man ihnen einfach lassen. Dann haben wir die Saarland Hurricanes, die Ravensburg Razorbacks. Korrigieren Sie, wissen die aufgestiegen sind letztes
Jahr? Ja, ich glaube, die sind aufgestiegen, ja.
Ja, die Razorbacks, ja. Klingelt noch nicht alles, ist relativ neu in der GP1. Dann haben wir die Stuttgart Scorpions. Die Munich Cowboys, Allgäu Comets, Frankfurt Universe, das ist auch nochmal ein interessantes Thema für später vielleicht. Und die Marburg
Söldner.
Mercenaries.
Das heißt Söldner. Ich kann es auch nicht aussprechen. Das heißt Söldner. Ich kann es auch nicht aussprechen, aber es heißt Söldner.
Ja, aber ich kann das Englisch nicht. Mercenaries.
Ja.
Marburg. Ein Team aus Marburg, also hier haben wir die vollen 8. Ja. Also wir haben den Norden, wir haben den Süden. Was Neues ist die Einteilung in den Gruppen. Ja, also wir haben jetzt Nord 1, Nord 2 und wir haben Süd 1, Süd 2. Aber das spielt trotzdem ja kreuz und quer. Ne? Das ist irgendwie neu.
Man spielt einfach trotzdem jeder gegen jeden zweimal.
Und auch für das Playoff-Picture im Endeffekt, für die Qualifikationsspiele ändert sich auch nichts.
Nee, das ist einfach so eine. Es sollte zwischenzeitlich mal so Interconference-Spiele geben. Aber das haben sie jetzt aufgrund von Corona, glaube ich, gelassen. Und deswegen hat sich jetzt erstmal nicht so viel geändert. Es gibt dieses Jahr aufgrund von Corona auch keinen Absteiger in der GFL 1 Nord, weil Elmshorn nicht angetreten ist und man dann natürlich man den Aufsteiger aus der GFL 2 sozusagen zum Auffüllen nimmt im nächsten Jahr. Damit man dann wieder 8 Mannschaften in der GFL 1 Nord hat, weil jetzt ist es ja so, dass der Süden ein Team mehr hat als der Norden.
Hätte das so ein bisschen, dieser Gruppengedanke, hat das so ein bisschen was zu tun, wie wir das aus der NFL kennen, mit dem Conference, dass man auch vielleicht doppelt spielt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann kommt man dann doch auch relativ von dieser echten Spielzeit.
Ja, ich glaube, also es kann natürlich sein, dass man sowas angedacht hat, aber es ist vielleicht auch ein bisschen Kostenersparnis. Wenn man sich die Gruppen anguckt, dann sind es, glaube ich, die kürzesten Wege. Dass man vielleicht nur einmal eine lange Auswärtsfahrt hat. Also das ist erstmal, glaube ich, der Punkt, einfach zur Erklärung, was ist die GFL 1 Nord, was ist die GFL 1 Süd. Es sind aber, glaube ich, immer noch die gleichen Favoriten in der ganzen Geschichte. Also ich glaube, Schwäbisch Hall muss man immer nennen. Man muss die New Yorker Lions grundsätzlich nennen, auch jetzt amtierender Meister, immer noch, seit 2019. Und man darf...
Das sind beides die Großen, ne? Also da kann man schon beide in einem Atemzug nennen, denke ich. Die Unicorns mit den Lions.
Ja. Definitiv. Dann aber da auch nicht zu unterschätzen sind die Dresden Monarchs, die auch seit Jahren eine gute Arbeit da leisten. Wen man nicht vergessen, Potsdam ist eine Wundertüte und ich glaube eine ziemlich gefährliche dieses Jahr. Und wie man letztes Wochenende gesehen hat, auch ein Team wie Kiel kann, also die, wo man sagt, ja okay, die sind jetzt, fallen mir jetzt nicht sofort als Favorit ein, die können überraschen, die Jungs. Muss man ganz klar sagen.
Alles ist möglich. Das ist immer noch die beste Liga. Ne? Auch das, ich will gar nicht sagen, schlechteste, sondern das letztplatzierte Team kann die vorne stehenden ärgern. Das haben wir gesehen.
Um das Ganze nochmal zu erklären, die New Yorker Lions haben am Wochenende gegen Kiel verloren, in Kiel. Und damit sollten wir dieses Thema von letztem Spieltag auch beenden.
ja, ne, also GFL ist da, was wir haben. Wir haben GFL Nord, wir haben GFL Süd. Da wird sich noch einiges tun. Was meinst du? Was ist dein Tipp? Wer macht's? Wer geht in der Nord ganz weit vorne mit? Das ist natürlich, das ist auch fies von mir. Und vielleicht für alle, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? Aber er werde ja Torben spielt bei den Lions und deswegen druckst du dich hier auch immer so ein bisschen drumherum.
Ich werde nicht gegen mein eigenes Team wetten. Also im Zweifel am Ende des Tages gewinnen wir das Ding. Fertig.
Ja, das hätte ich jetzt auch. Ich würde die Wesentlichkeit sagen, das musst du sagen, das erwarte ich auch, dass du das sagst. Und das ist ja auch völlig realistisch. Ne? Also nur, weil man jetzt hier ein Spiel gewinnt. Das ist eine dubiose Season für alle Teams. Ja, jetzt muss man noch so ein bisschen GFL die Arbeit natürlich mit importen. Ne? Wir sind hier in Deutschland ein Stück weit angewiesen auch auf amerikanische Mitspieler. Ne? Und wir haben die auch jedes Jahr. Wir haben auch American Coaches hier in Deutschland. Und gerade mit Corona ist das natürlich auch eine schwierige Phase gewesen, das zu planen. Also Importe, dann plant man oft von Jahr zu Jahr und dann ist das natürlich schwierig, wenn es da nicht feststeht, findet die Season statt, wie ist das, die müssten sich hier aufhalten, ein Aufenthalt muss geplant werden, Unterkünfte müssen organisiert werden, das passiert viel ehrenamtlich, das sind natürlich viele große Fragezeichen und viele Importe, mit denen man vielleicht auch in die Season gehen wollte, sind weg. Ne? Man muss sich anderweitig umgucken. Also, da sind die Teams gut durchgemischt, ne, und auch neu aufgestellt. Und da muss man sich erstmal finden. Gerade in so einer Season ist natürlich alles möglich. Und dann ist so eine Routine, ist die Braunschweig immer zu nennen, wenn es in den Favoriten geht. Aber auch, das ist schon gesagt, das
letzte dieses Jahr. Man muss immer dazu sagen, das klingt immer wie eine Ausrede, aber wir durften im Mai anfangen zu trainieren und andere Vereine durften durchtrainieren. Und das ist allein von der Vorbereitung her schon eine andere Nummer. Das muss man ganz klar sagen. Ich persönlich habe es auch gemerkt, so in den ersten 2-3 Wochen, man ist so ein bisschen eingerostet. Man muss so ein bisschen wieder reinkommen. Man muss die Muskulatur erstmal wieder instand setzen, dass man sich dieser Belastung überhaupt aussetzen kann. Und,
das ist absolut keine Ausrede. Gerade natürlich beim Sport, deswegen gehen wir den Sport, wir auch alle gerade so praktisch ist. Und ganz viel auf Abstimmung basiert, auf einer guten Chemie. Nehmen wir den Quarterback Wide Receiver, die müssen sich einfach vor der Season, ich meine, jetzt ist auch gerade noch ein neuer Quarterback, das sind neue Receiver, die müssen einfach tausendmal diese Ball werfen. Ne? Die Quarterback ist auch ein Receiver, da muss das Timing stimmen, ne? Die Route muss gelten. Typen muss wissen, wie schnell sind meine Receiver, wie laufen sie ihre Routen, was sind ihre besonderen Moves. Ne? Das muss alles in FF passen. Und automatisiert werden. Da braucht man eine lange Vorbereitungszeit. Das ist keine Ausrede. Gerade also beim Football vielleicht sogar am wichtigsten. Vergleich zu einer Sportart.
Um dem Ganzen, du wolltest einen Tipp hören. Ich sage, New York Alliance ist mein Tipp und der bleibt auch. Ich sage ja, die reguläre Saison lief bisher jetzt nicht so, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Aber das Ganze geht auch noch ein bisschen und man entwickelt sich und wir arbeiten da tagtäglich an uns. Und deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, dass wir am Ende des Tages nicht...
Ja, wie gesagt, New York Alliance, dann gebe ich ungefragt auch einen Tipp, ob der nächsten Monarchs erfahren. Ja,
Du sagst Dresden Monarch, aber dann musst du es auch begründen. Warum? Weil sie dran sind?
Wir haben das Spiel gut gefallen. Ne? Dresden Monarch, solide, da war kein Ausreißer dabei. Die Saison ist aber erst am Anfang. Ne? Da müssen wir abwarten. Aktuell gehe ich da ganz, ganz strikt nach den Zahlen, nach den Statistiken.
Ja, sie haben den Potsdam geschlagen am Wochenende. Das war eigentlich, das war über, also hätte ich ehrlich gesagt, also auch als Spieler in der Liga nicht gedacht, dass sie die so deutlich schlagen. Also schon mal Respekt dafür, und die Monarchs sind ein super Team. Das kann man auch mal so sagen. Die sind eine gute.
Rückblickend allgemein, die haben wir auch zusammen, mit denen wäre das natürlich irgendwie gespielt und dann auch gegen Dresden. Und ich bin Dresden war immer so ein Gegner.
Da sahen wir immer scheiße aus. Da sahen wir eigentlich immer nur scheiße aus mit denen Invaders.
Wolltest du so Arsch sagen, aber die haben immer gefahren. Das war auch immer, muss man auch dazu sagen, immer tolle Spiele. Also das war immer ein Fight und es hat immer Bock gemacht. Also,
wir haben schon, also in Dresden haben wir auf jeden Fall, also in Dresden haben wir auf jeden Fall einmal richtig auf den Sack gekriegt. Da sind wir irgendwie 7 Stunden nach Dresden gefahren, haben uns einmal richtig vermöbeln lassen und sind wieder zurückgefahren. Das war kein schöner Tag. Ich kann mich an irgendein Spiel erinnern, das ist irgendwie 76-49 ausgegangen oder so. Das war ein geiles Spiel. Also das war ein geil, auch als Spieler auf dem Feld, obwohl wir beide Defense gespielt haben, war das ein geiles Spiel.
Lassen wir die Vergangenheit ruhen und gehen ins Süden in der Gegenwart. Im Süden, ja, gut im Süden.
Das ist Schwäbisch Hall und das ist in Stein gemeißelt. Es tut mir leid. Also es tut mir also jetzt schon mal an Nico Koch und Sony Weishaupt von Marburg oder Dominik Siegel aus München, mit denen ich 2019 zusammengespielt habe. Es tut mir leid, aber Schwäbisch Hall wird die Liga da unten gewinnen. Also.
Das ist so gerne, ich jetzt einfach auch völlig random ein anderes Team nennen würde. Gegner.
Ja.
Schwäbisch Hall. Ja, denke ich auch. Okay, ich würde sagen, ne, GFL.
Jetzt ist aber die Frage, was schätzt du gerade, wo siehst du die Chance der ELF und auch das Niveau? Das also, wie schnell glaubst du, wird sich das Niveau anpassen, erheben und allgemein verbessern?
Die ELF. Also, natürlich, du hast es schon gesagt, es ist umsatzorientierter. Ne? Es ist wirklich umsatzorientiert, da muss auch was dranhängen, da muss auch was bei rumkommen und das muss auch die Leute ansprechen. Ja, das muss auch gerade die Leute ansprechen, die gerne dann NFL gucken. Und da haben wir natürlich die Reichweite über die Suche, über Werner. Und ich glaube auch, dass das viele anziehen wird. Aber das darf halt nicht ausbleiben. Ich glaube, das ist ein Projekt, wenn das ausbleibt. Also wenn die Quoten nicht stimmen, wenn das Interesse nicht da ist, dann wird diese Liga gegebenenfalls auch ganz schnell wieder verschwinden. Also ich, das ist, wie gesagt, das ist nicht, was ich mir wünsche, weil ich finde, sie tut dem Sport auch gut. Ne? Aber die Chance ist da. Also wenn am Ende die Zahlen nicht stimmen, kann es doch sein, dass das Ganze relativ schnell wieder verschwindet. Aber, und ich hatte vorhin schon gesagt, dass es so ein bisschen an die NFLU erinnert, so vom entfernteren Sinne. Mit dem Vorteil, dass hier deutlich mehr deutsche, also local oder polnische oder spanische Spieler spielen, also local Spieler. Ne? Das senkt ein bisschen das Niveau, ohne das jetzt böse zu meinen, das hat einfach was mit Erfahrung zu tun, die man hier in Europa schwer sammeln kann. Aber es bindet es noch ein bisschen mehr an die Europäer, an die Local Player. Und das ist ein anderes Prinzip im Vergleich zu NFLU. Das finde ich persönlich gut. Hat dann aber auch wieder den Nachteil, dass der Game Speed ein bisschen langsamer ist. Also für den Durchschnitts-NFL-Zuschauer gegebenenfalls zu langsam ist. Also das ist nicht die NFL, davon muss man sich loslösen. Aber man hat die Möglichkeit, hier in Europa was aufzubauen. Und ich denke, das ist darauf deutlich hinaus der Unterschied zu NFLU. Das Interesse an der NFL, also in der breiten Bevölkerung, ich bin bei den Football interessiert, wirklich in der breiten Bevölkerung, dass einfach mal jemand ins Fernseher anmacht und sagt, oh, da gucke ich mal. Ne? Das ist ja ein ganz gutes Format. Das ist gewachsen. Das ist der Unterschied, wo wir vorstellen können, es klappt, die Zahlen gehen hoch. Ja, die Leute interessieren sich dafür und dann wird das Ganze ausgebaut. Ich meine, das steht jetzt ja wirklich noch ganz, 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 ganz doll am Anfang. Und ich denke, das ist ein Potenzial, aber es kann auch ganz, ganz schnell wieder verschwinden.
Also ich sehe das Potenzial auch. Also man muss mal ganz klar sagen, wer hat sich das als junger Footballspieler in der Vergangenheit nicht gewünscht, irgendwann mal diesen Sport Vollzeit auszuüben? Weil... Genau, aber da soll es ja hingehen. Diese, so eine Professionalisierung soll dazu führen, dass da Vollzeitathleten irgendwann davon leben können. Dass man mit 14 nicht mehr das Ziel hat, Fußball-Bundesliga zu spielen, sondern irgendwann sagt, ich möchte ELF-Spieler werden, weil ich davon leben kann. Und wenn das irgendwann, wenn das das Ziel ist, dann finde ich, ist das ein tolles Ziel, dann ist das für die Spieler eine total tolle Sache, eine total coole Perspektive, wenn es dahin geht. Momentan ist es so, dass es bewegt sich auf einem Level. Das sind auch, wenn man jetzt mal genau hinguckt, in den verschiedenen Teams spielen ganz viele Spieler, die vorher GFL gespielt haben und dann halt mit Spielern aus unteren Ligen aufgefüllt worden sind. Und da muss man sich natürlich jetzt im Ersten, aber mal, was man dazu sagen muss, vom Marketing her, ist die ELF klasse, von der Darstellung der Livestreams her, ist das klasse, was sie da auf die Beine gestellt haben in der kurzen Zeit. Und da muss sich auch die GFL kritisieren lassen, warum es jemand schafft, das in so einer kurzen Zeit so gut hinzukriegen und man selber kriegt es nicht hin, wenn man doch so eine lange Tradition hat.
Ja. Und das ist das Ding, Marketing stark unterschätzt. Viele wollen das Spektakel, was lieben denn viele an der NFL?
Genau.
Auch den Sport, aber auch das Drumherum. Dieses Ganze, der groß inszenierte Draft und die Stimmung bei den Spielen und auch alle Social-Media-Kanäle, die da unentwegt feuern aus einem Ort. Das ist ja auch etwas, ne? Mitkriegen von den Spielern und wirklich all dieses Drumherum. NFL ist einfach ein Riesenspektakel. Das ist von vorne bis hinten unterhaltsam. Ja, und da gibt es keine langweiligen Phasen. Jetzt mit den Camps. Das ist schon die langweiligste Phase. Selbst okay. Da.
Und da fliegen sogar Leute raus. Ja. Also ich habe in jedes Jahr, denke ich mir, wenn der Spieler den Cut schafft, dann bin ich schon glücklich. Ja. Und dann kriegt er in der Saison 2 Snaps und naja, das ist auch egal.
Die NFL ist ein Spektakel und die ELF ist ein guter Weg dahin, das auch zu sein. Und, was mich persönlich freut, ist, dass es vielleicht wirklich eine Liga ist, die nicht wie zum Beispiel die NFL Youth einfach ein Sprungbrett ist für Amerikaner, die darüber nochmal in die NFL kommen wollen, was alles klappt hat. Kurt Warner ist das beste Beispiel.
Ja.
Aber das ist ja hier nicht das Ziel. Es geht um Local Player und es geht darum, jede Liga aufzubauen, in der Europäer gerne spielen und erfolgreich spielen, was du gesagt hast. Hier vielleicht mal irgendwann Profi zu werden.
Aber was ich glaube, was man sagen muss, man muss dem Ganzen noch Zeit geben. Also es geht jetzt hier nicht in einem Jahr, sondern gibt dem Ganzen mal 3 bis 5 Jahre, dass hier sowas wie eine Fankultur entstehen kann, wenn nicht sogar noch länger. Und sowas, so ein Wachstum ist ja nie linear. Also man sagt nicht, okay, starte hier und das geht dann so, sondern das geht in Wellen. Da wird es Auf und Abs geben. Das muss man sich bewusst sein.
Gerade Fans. Spieler kannst du vielleicht abwerben aus anderen Teams, aber die Fans nicht.
Genau.
Ich glaube, fast jedes Team hat in der Stadt ja auch ein GFL-Team zum Beispiel. Und wenn du ein alteingesessener Fan bist und du hast schon ewig, für ein Logo-Team gewotet, hier Hamburg ist doch ein gutes Beispiel, und warst dort für die Lassies und Blut der Welt, da unten bist du diese Geschichte, Fußballgeschichte der Stadt verankert und dann kommt auf einmal so ein ELF-Team, was keiner kennt, und dann wirst du wahrscheinlich nicht zu den Spielen gehen, sondern du wirst weiter zu den Spielen gehen, von den Teams, die du schon angefeuert hast. Das muss sich alles erst aufbauen.
Aber Hamburg beispielsweise ist ja tatsächlich ein Team, wo ich habe mich als Footballspieler immer gefragt, warum kriegt das Hamburg nicht hin, mal ein vernünftiges GFL-Team hinzukriegen? Weil die hatten die Blue Devils, die Huskies, die Hamburg Swans, dann hatten sie Elmshorn und die Hälfte der die guten Hamburger haben alle in Kiel gespielt. Und jetzt haben sie es zum ersten Mal hingekriegt, ein Team Hamburg hinzukriegen, wo dann wirklich, ich habe es neulich gelesen, ich glaube 60 oder 65 Spieler des Kaders wirklich aus Hamburg und Umgebung kamen. Und das finde ich krass. Und da wirklich auch sehr, sehr gute Spieler zusammengekommen sind. So ein Benny Mau aus Elmshorn, der in Elmshorn wirklich als Receiver top war, oder ein Tobias Nill, der bei den Huskies super gespielt hat, die spielen jetzt in einem Team. Oder Berend Grube, der bei von den Lübeck Cougars darunter kam, aber eigentlich auch Hamburger ist. Und die ziehen da sozusagen so ein Best-of-Hamburg-Team auf. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. So in Leipzig, da habe ich mich gefragt, wo haben die alle diese Spiele auf einmal her? Weil Leipzig keine Football-Kultur hatte in dem Sinne.
Ja, das stimmt.
Aber da, die haben die alle erstmal aus Hildesheim rausgezogen.
Lassen wir uns überraschen, was der deutsche Football noch so bringt. Wir werden auf jeden Fall auf der Welt bleiben und das auch immer thematisieren. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie wir es heute getan haben, aber es wird auf jeden Fall immer auch News zu diesen beiden Ligen geben, weil es einfach etwas ist, was uns als deutsche oder auch europäische Football-Fans auf jeden Fall interessieren sollte.
Ich wollte gerade sagen, so ein News-Update können wir ja immer mal wieder, damit können wir ja grundsätzlich starten, wenn es gewünscht ist, aber eigentlich das Hauptaugenmerk dieses Talks liegt ja eigentlich auf der NFL. Und deswegen, wir sind zwar gerade in der Phase, wo eigentlich nichts ist. Der Draft ist schon vorbei, die Free Agency ist vorbei und die Saison ist erst in ein paar Wochen. Und deswegen starten wir genau jetzt. Weil gerade nichts ist und dann kann man sich an sowas neu gewöhnen.
Aber das ist jetzt die Folge der Spekulationsphase. Ja. Die way too early predictions, way too early rankings und all das, wo man dann in der Saison sagt, nochmal so in die Notizzettel reinguckt und sich denkt, da lag ich absolut daneben.
Ja, solche Sachen passieren jetzt.
Das ist alles richtig, aber jetzt ist die Zeit zu spekulieren. Wir haben die Zeit nach, jetzt geht es darum, den Kader zu formen. Jetzt entsteht das Team, mit dem alle die Season gehen. Es ist gar nicht so unspannend, mein Ding.
Für die Teams ist es jetzt eine total wichtige Zeit. Das darf man ja nicht vergessen. Nur für den eigentlichen Zuschauer, der sagt halt, es sind keine Spiele. Und es sind keine Neuverpflichtungen. Ich weiß jetzt ungefähr, wer in meinem Team ist. Und man macht sich ja natürlich seine Gedanken. Aber was, glaube ich, immer wichtig ist, dass man sich diese Gedanken auch ordnet. Und da wollen wir ein bisschen helfen. Wir werden uns jetzt so Woche für Woche immer eine Division nehmen und starten. Mit welcher Division?
AFC West. Mit der AFC West beginnen wir. Wir gucken uns mal jedes Team so ein bisschen an und bringen uns mal so ein paar Hot Takes raus, worüber man schön diskutieren kann. Und ja, mit welchem Team wollen wir anfangen? Ich überlasse dir lieber.
Also ich, grundsätzlich würde ich eigentlich mir das Ranking vom letzten Jahr angucken und von unten anfangen.
Von unten? Okay, ja. Das war dann.
Das waren die Raiders waren Platz 2. Das waren die Broncos.
Ach, stimmt, die Raiders waren Platz 2. Sorry, das war ja. Nein, das war Broncos. Das war insgesamt eigentlich immer eine sehr starke Division.
Letztes Jahr einfach nicht.
Letztes Jahr war es der Chiefs und Anhang.
Ja, richtig. Da wusste man.
Die Platz 2 des Bier hätten auch in allen denkbaren Konstellationen.
Ja, in allen denkbaren Konstellationen, aber wären trotzdem komplett irrelevant gewesen. So für den Ausgang.
Alle drei super weit weg von
Wildcard-Sport. Ja.
Ja. Wirklich gut zu erreichen. Aber das hat auch seine Gründe, über die Broncos.
Genau.
Also beginnen wir mit den Broncos. Broncos. 5-11 waren sie. 5-11 und ich lehne mich mal nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das vielleicht ein bisschen was mit der Quarterback-Situation zu tun haben.
Sie haben auf jeden Fall an der Quarterback-Situation was getan. Sie haben Teddy B geholt mit Teddy Bridgewater, weil sie mit Drew Lock erstmal nicht zufrieden waren.
Gut, jetzt haben sie Teddy Bridgewater. Der wurde bei Carolina rausgehauen. Für Sam Darnold, der wiederum bei den Jets auch nicht so gut war. Anderes Thema, bin Darnold-Fan, bin überzeugt, dass er es macht. Aber nichtsdestotrotz ist Bridgewater da auch noch eine Season gewesen, zumindest als Starter.
Keine Frage.
Das heißt, er ist irgendwie doch schon wieder ausrangiert. Und das ist ja so das Motto seiner Karriere. Natürlich viele Pech, Verletzungspech auch unter anderem. Aber nichtsdestotrotz ist das hier ein kleiner Wandervogel. Ja?
Aber ein sicherer Wandervogel. Du weißt, was du kriegst. Du weißt, was du kriegst. Das ist so. Also wir können das ja mal einordnen. Sie haben Teddy Bridgewater geholt. Sie haben Bobby Massey geholt von den Bears. Sie haben einen Defensive Tackle geholt mit Shimmer Steffen von den Vikings. Sie haben Ronald Darby geholt von Washington. Kyle Fuller von den Bears. Und Cameron Fleming von den Giants. Und hatten sowieso eigentlich eine gute Defense. Also die Leute, die Free Agents, die sie gehalten haben, so Justin Simmons, den Safety, Kareem Jackson, Shelby Harris, den ich persönlich eigentlich ganz cool finde, der so ein bisschen underrated ist, Tim Patrick, den kein Mensch kennt, aber der irgendwie 70% der Snaps gespielt hat. Also ich muss leider gestehen, ich
die Arbeitspferde.
Ja, aber kanntest du den, bevor du dich...
Und nicht die Millionen verdienen, sondern die einfach performen. Die soliden, will ich sagen, Lückenfüller, das klingt so böse, so meine ich das gar nicht.
Aber wie heißt denn beispielsweise, den haben sie auch gehalten, der Linebacker, der die meisten Snaps gespielt hat bei den Broncos. Genau, Alexander Johnson. So, noch nie in meinem Leben gehört, bevor ich mich hiermit beschäftigt habe. Aber das ist schon, also es klingt, finde ich, was sie geholt haben, das klingt erstmal vernünftig. Einen O-Liner, also O-Liner kann man immer gebrauchen. Die Line an sich sollte man immer stark halten. Ich finde, Kyle Fuller ist ein Stil, dass sie den gekriegt haben.
Also die Secondary ist loaded. Also ja. Das ist wirklich überragend. Genau. Und ich weiß, hast du es gesagt, dass sie Patrick Surtain gedraftet haben?
Dazu wäre ich jetzt noch gekommen. Den Draft wäre ich jetzt danach durchgegangen. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, wen haben sie überhaupt verloren? Die haben ja AJ Bouye verloren an die Panthers. Javuan James, den White Tackle, an die Ravens verloren. Dann Elijah Wilkinson an die Bears verloren. Nick Vinette an die Saints. Und Philip Lindsay an die Texans. Aber das ist ein Running Back. Also, naja. Ersetzbar.
Ich habe sehr viel Respekt vor jedem Running Back, der hier draußen rumläuft. Wirklich, das ist eine krasse Position. Und das ist eine unfassbar undankbare Position.
In der NFL, ja.
Aber sonst ist sie sehr ersetzbar in der NFL. Ne?
Das ist richtig. Es ist eigentlich...
Leider sehr auch natürlich pragmatischen Gründen. Wenn man permanent getackelt wird auf dem Niveau, ist man auch schnell verschlissen. Und ja, da überlegt man sich zweimal als Franchise, ob man denen sagt, ja, okay, komm, wir kriegen dir die x Millionen, ne, aller Todd Gurley, und dann geht's bergab, weil er einfach leider körperlich nicht mehr das liefern kann, was er gerade konnte.
Ich sage immer noch, man draftet keine Running Backs in der ersten Runde und man gibt ihnen keinen zweiten Vertrag.
Es ist leider wahr, in der, jetzt muss man sich dazu sagen, in der modernen NFL.
In der jetzigen Situation. So.
Daniel Tomlinson, wobei da die Karriere ja schon genau zu Ende geht oder zu Ende war. Aber das war jetzt wirklich kein Running in der ersten Runde. Vielleicht mit dem allerletzten Pick, wenn man so wie die Kansas City Chiefs einfach sowieso schon komplett gut aufgestellt ist und sich dann genau so der Edward Rivera mit dem 32. Pick oder was das war, das geht dann mal. Ne? Aber selbst da würde ich schon sagen, gab es da nicht bessere Optionen.
Selbst die haben sich wahrscheinlich gefragt, warum haben sie sich keinen O-Liner geholt?
Ey, du kannst nicht einen O-Liner haben.
Genau.
Ey, bist du irgendwo aus dem Verlorenen an dem Super Bowl?
Ja.
Der letzte Tackle, da kannst du schon nicht mehr gewinnen. Da kannst du eigentlich brauchst du einen antreten.
Ja.
Das ist schwarz und beschlagen. Ja, ne, du hast schon die ganzen Zugänge und Abgänge genannt, genau. Die jetzt zu einer Free Agency.
Genau, und dann kam der Draft. Da hatten sie tatsächlich ja auch eine Menge Picks. Du hast Patrick Surtain schon angesprochen. Hältst du den für einen guten Pick an 9?
Also, nur mal den Spieler für sich genommen, dann hat es definitiv verdient, an 9 gepickt zu werden. Also Patrick Surtain für mich der beste Cornerback im Draft gewesen.
Ja, gehe ich mit. Also, vom ja, Level her.
Surtain für mich der beste gewesen. So, also das wäre auch mein erster Pick. Wer war nicht der erste? Jesse Horn war an 8, ne?
Genau.
Das?
Ja.
Ja, wirklich sind sie beide auf einem sehr hohen Niveau. Also so gesehen, ein Cornerback, den man definitiv an 9 picken kann, keine Frage, da kriegt man einen guten Value, also einen wirklich guten Spieler, der diesen Pick auch gerecht werden kann. Aber, und jetzt, Sie haben es schon angesprochen, Secondary, wer spielt da dieses Jahr? Gut, ich weiß nicht, ob Sie manche nach dem Draft geholt haben, aber das ist auch irrelevant. Die aktuelle Secondary ist Kyle Fuller, Ronald Darby, ja, das sind schon mal wirklich gute Cornerbacks. Jetzt noch Patrick Surtain dazu. Ja. Also das ist schon wirklich ein Luxusproblem bei einer Kadertiefe. Ja. Oder einer von den Spielern oder Nickel. Ja. Also es ist schon wirklich ein Luxusproblem.
Aber kannst du, du brauchst ja mindestens 3 Starting Cornerbacks mittlerweile, weil Slot Corner ist mittlerweile ein Starter.
Du brauchst nicht 3 Superstars, das kannst du über ihn nicht mehr leisten.
Aber das ist Darby doch nicht.
Und wir reden ja auch von einem wirklich First-Round-Pick. So, da picke ich nicht den dritten Cornerback. So, da picke ich vielleicht meinen ersten Quarterback. Und darauf will ich hinaus,
ja.
Justin Fields on board. Ja. Da picke ich nicht meinen dritten Corner, so gut zu erzählen auch ist. Und vielleicht ist er dann auch der erste Corner, aber die anderen beiden reichen definitiv für 1 und 2. Da picke ich meinen Future-Franchise-Quarterback. Und das wäre, und da pick ich denke auch, dass Justin Fields eine gute Karriere haben wird, verstehe gar nicht, wieso er so tief gefallen ist, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ich hätte an dieser Stelle Quarterback gebraucht, an der Stelle. Weil ich glaube, das ist das, was ihm fehlt. Sie haben Waffen in Offense. Ich bin ein Riesenfan von Sutton, auch Receiver. Der hatte Verletzungspech 2019, war einmal krank. Der wird richtig gut performen, ich bin mir sehr sicher. Ja, also eine sehr solide Waffe. Also nicht nur solide.
Für mich ist das eine 1. Also der ist eine Nummer 1 Receiver.
So, ja. Der dahinter, Jerry Jeudy, ist auch eine 1. Rookie Season, paar Drops zu viel. Schlechter als Jefferson und Lamb, aber auch die schlechte Security-Situation, muss man auch dazu sagen. Ja. Da ist auch ein Faktor für den Receiver, wenn die Bälle nicht kommen, dann kommen die Bälle nicht, dann kann ich auch nichts fangen. So, ja, da muss man dazu sehen, also wir sind zwei super Receiver. Ja. Dann hast du die O-Line angesprochen. Ne? Die haben Breakout Left Tackle, die haben jetzt den Franchise Tackle, hat 3 Jahre oder 4 Jahre gebraucht, aber Jared Bowles ja, hat super gespielt, also die haben den Left Tackle. Defense, brauchen wir nicht drüber reden, Secondary haben wir angesprochen, das stimmt auch. Broncos haben schon mal geschafft mit einem sehr alten Quarterback.
Der auch keine Fehler gemacht hat. Deswegen Teddy B.
Ja, der mit Peyton Manning macht keine Fehler. Er weiß das ja noch gar nicht. Und das hat er aber den Super Bowl haben sie nicht mit Peyton Manning. Super Bowl haben sie.
Aber da können wir das ja mal so machen. Also man muss ja dazu, warum gehen wir immer auf den Quarterback? Der Quarterback ist die wichtigste Position. Und es gibt hier den Unterschied zwischen Teddy Bridgewater, der dir wahrscheinlich keine Highlight-Plays am Stück liefern wird, aber der dir auch keine Bälle verliert, der dir den Ball gut verteilt und der dir das System gut runterspielt. Und dann hast du Drew Lock, der vielleicht ein höheres Ceiling hat, der vielleicht mal ein Spiel gewinnt, der dir aber auch 3 verliert. So. Und dann verlasse ich mich lieber auf meine starke Defense und mal einen soliden Quarterback, wo ich mich drauf verlassen kann. Und bei mir würde Teddy Bridgewater starten.
Ich meine, nehmen wir doch mal, machen wir es jetzt mal ein bisschen dirty. Ja. Die Überstellung 2020 von Teddy Bridgewater und Bruno. Frag mir mal irgendwas, irgendeine Statistik, wo du sagst, die ist wichtig.
Interceptions.
Ja?
Interceptions. Man gewinnt Spiele, wenn man weniger den Ball verliert und weil man den Ball nicht dem Gegner gibt.
Teddy Bridgewater 11, Bulldog 15. Beides nicht überragend, aber er ist besser. Einfach ist besser. Er hat 4 Picks weniger geworden. Das sind 4 Picks, das ist nicht wenig. So, ja. Okay, da ist schon mal der Punkt an Teddy Bridgewater. Da kann ich noch einer sein.
Das Passer-Waiting. Ist nicht so wichtig, ist nicht, ja. Meistens nicht so ausschlagkräftig, aber ich finde es als Statistik meistens einen guten Hinweis.
Ja, Passer-Rating. So, jetzt schauen, kommt nicht auf euch das Language. War genau was anderes, das ist ja nicht mit aufgeführt. Ich kann dir definitiv sagen, es ist besser, aber die anderen Werte sehe.
Ja.
Und Passer-Rating ergibt sich aus, ne, wie ist meine Turnover-Ratio, wie ist meine Completion, wie ist meine Percentage.
Wie ist denn die Completion?
QB-Rating zu berechnen, das verstehe ich, das ist super kompliziert.
Ja, aber wie ist denn die Completion?
Aber die genannten Faktoren sind dafür wichtig. Und wenn wir uns das anschauen, Completions hat Teddy Bridgewater 50, Bulldog 254. Er hat auch mehr Versuche mit 492.
Deswegen ist die Quote.
69, Bulldog 57. So, das ist ein trauriger Spread. 57
genau.
Ist ja. Schlecht. Mit, und wir haben schon gesagt, Receiver wie Sutton und Jeudy.
Sutton hat er nicht gespielt, aber mit Jeudy und KJ Hamler ist da ja auch noch und Tim Patrick. Also man muss ja immer sagen, die haben nicht nur die 1 und dann die 1B, meinetwegen mit Jeudy im zweiten Jahr. Die haben mit KJ Hamler einen Superspieler im Slot, mit Tim Patrick einen Superspieler als 3 oder 4, wie man ihn halt bringen will. Sie haben mit Noah Fant eigentlich einen sehr athletischen Tight End.
Und gerade für die Pass-Statistik ganz gut.
Richtig, weil du dem ja immer anwerfen kannst, auf so einer kurzen Distanz. Und sie haben ja auch noch Melvin Gordon als Running Back. Das heißt, der ist jetzt kein Über-Running Back, aber der bringt dir ein solides Running Game nach vorne zumindest, würde ich sagen.
Großes Tuch. Komm, spiel dazu
herum. Ja, gut. Aber also, die, ja,
auf jeden Fall, Teddy Bridgewater jeder Statistik letztes Jahr. Und da muss man dazu sagen, Carolina laufen auch nicht die krassesten Receiver rum und Christian McCaffrey war auch verletzt. So,
ja.
Ne, also das müssen wir auch mal so festhalten. Also der hatte da jetzt nicht den heiligen Gral an Passempfänger. Ne. Er war jetzt nicht in einer besseren Situation. Von daher können wir das, glaube ich, ganz gut vergleichen.
Okay. Und wenn ich mir dann die Defense angucke jetzt von den Broncos, die brauchen keinen, der dir das Spiel also durch einen Highlight-Play gewinnt, sondern die brauchen einen, der das Game managt, der keine Fehler macht. Und dann wird die Defense wird das in dem Fall schon richten, wenn Vaughn Miller wieder fit ist, wenn Bradley Chubb fit ist, wenn ich mir allein diese ganze Defense-Line-Rotation angucke, dann hat das eine richtig gute Tiefe, dann werden die auf jeden Fall Pass Rush ohne Ende auslösen können. Und man muss ja mal zur Erklärung sagen, entweder hat man individuell gute Pass Rusher, dann haben die Cornerbacks nicht so viel zu tun und müssen nicht so lange covern, oder es ist genau umgekehrt. Wenn die Cornerbacks und Safeties, also die Secondary an sich, so gut im Covern ist, dass der Pass Rusher vielleicht nur nicht 3 Sekunden Zeit hat, sondern vielleicht mal 3,5 und das reicht in der NFL, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine monströse Defense wird. Also für mich, von den Namen her, ist das eine Top-5-Defense. Würde ich jetzt einfach mal jetzt schon mal eine Prediction raushauen, die vielleicht zu früh ist, aber
Top 10.
Ich sage jetzt schon mal Top-5. Also Kareem Jackson, Kyle Fuller und Bryce Callahan als Cornerbacks. Also da würde ich glatt sagen, nenn mir ein besseres Cornerback-Trio in der Liga. Trio.
Die Linebacker sind auch ganz unglücklich und das sind ja eher unbekannte Namen. Ja, aber auf jeden Fall eine Top-Defense, mit der man definitiv in die Playoffs kommen kann, wenn da ein solides Quarterback-Spiel stattfindet. Score. Okay.
Wie? Denver Broncos. Hast du einen Tipp?
Prediction, Record.
Ja.
Du sollst ja ein Spiel mehr rechnen, ne?
Ja, es ist irgendwie ein Spiel mehr. Das macht es auch bei den Tipps, finde ich, total schwer.
Ja. Ich glaube, dass Teddy Bridgewater, dass du da, wobei, bist du kurz mit, aktuell ist Drew Lock Starter, aber das ist auch nicht wunderlich, weil wir letztes Jahr schätzen würde ich, dass es mehr Wins werden.
Ja.
Die Frage ist, ganz weniger Niederlagen. Ich sage 6-11.
6-11?
6-11.
Da war ich positiv, weil ich habe gesagt, 8 Siege schaffen sie. 8-9. Ich war bei 8, bin bei 8-9, weil ich glaube, also wenn alle fit sind, dann gefällt mir eigentlich das Paket, was sie bringen können, und ich hoffe, dass sie es irgendwie aufs Feld kriegen, dieses Potenzial der Defense, sagen wir es so. Und das, ich glaube, es reicht, es wird keine überragende Saison, aber ich glaube, das reicht für 8 Siege. Also wahrscheinlich keine Playoffs.
Lassen wir uns überraschen, ob es so kommt.
Ja, wen ich gefunden habe beim, ne, der undrafted Free Agent kam, ist Drew Himmelman. Den habe ich hier nur aufgeschrieben, weil der 6 Fuß 10 groß ist. Und verdammt lange Arme hat und vielleicht mal ein krasser O-Liner wird.
So, dann die Chargers. Drei Touchdowns. Immer ein so eine, zack, 6-11 oder ein Riesentyp.
Ja, von dem habe ich auch gelesen. Der hat in der ganzen Saison, glaube ich, nur 10 Bälle insgesamt gefangen, davon gleich 3 Touchdowns, weil, und die ersten 3 waren, glaube ich, auch gleich 3 Touchdowns oder so.
Drei Catches waren 3 Touchdowns. Ja. Das ist natürlich aber auch ein dankbares Endzone-Ziel. Okay, nächstes Team.
Sind wir, glaube ich, gleich bei den Chargers. Bei deinem Team, den LA Chargers.
Chargers, also muss man sagen, das ist ein Podcast-Format. Ich darf subjektiv bei äußern und kann auch zumindest sagen, dass ich Chargers Fan bin.
Ist okay. Also du kannst durchaus sagen, dass du Chargers-Fan bist und absolut nicht neutral bist in diesem Fall.
Aber trotzdem versuche natürlich realistisch zu sein. Als Chargers Fan hat man so viel erlebt, da ist man schmerzbefreit und absolut realistisch durch und durch. Und jedes Jahr hat man das gleiche Problem bei den Chargers, dass sie es irgendwie schaffen, in der Offseason sich so einen Underdog-Ruf aufzubauen und so eine Pseudo-Favoritenrolle. Und jedes Mal nicht schaffen, diese einzuhalten. Aber diese Phase ist immer, das ist immer die hoffnungsreichste Phase für einen Chargers-Fan. Und ich habe schon wieder sinnbildlich dafür NBC Sports folgendes Zitat gefunden: The Chargers had the best offseason of any team in the NFL. The Chargers, ja, bla 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 bla, und dann are potentially a playoff team. So, und das war so der Absatz, kurz zusammengefasst, beste offseason der ganzen NFL. So, und das Ding ist, so ein Artikel ist bei den Chargers häufig in dieser Phase der Saison, ja. Aber es stimmt auch ein Stück weit. Also die offseason war wirklich stark.
Ja.
Was haben die Chargers? Die Chargers haben Justin Herbert. Ja? Niemand hätte gedacht, dass er so einschlägt. Offensive Rookie of the Year. Und das mit folgenden Voraussetzungen. Einem Head Coach, der die Uni hieß kann, der absolut auf das Running Game schwört und nur läuft, obwohl er da diesen super Running Back hat und einen Average beim Run von 1,3. Ja. So, also trotzdem. Ne? Und 37% aller Dropbacks mit Pressure, die schlechteste O-Line der Liga, der schlechteste Center der Liga. Ja. Unter diesen Bedingungen ist dieser Typ Offensive Rookie of the Year geworden. So, was haben sie gemacht? Head Coach, weg. Brandon Staley da, super smarter Football-Typ. Wenn du den mal im Interview zuhörst, lernst du eine Menge. Also wirklich, footballtechnisch gucken die als Coaches, aber auf jeden Fall von Football-IQ besser als Anthony Lynn. Und ich habe ohne Zweck Anthony Lynn, der hat die Chargers übernommen in einer heiklen Phase, aber da ist er definitiv der bessere Mann, um Justin Herbert zu fördern. Ja? So, jetzt haben sie noch gemacht, auch wenn sie bleiben, vom schlechtesten Center zu Lindsay, zum besten Center von den Green Bay Packers. Ja, Bulaga auch nicht fit, dann einer der besten rechten Tackle, Rashawn Slater, absoluter Steel-Grab-Potenzial zum Franchise-Left-Tackle. Ja, dann noch ein, zwei Guards geholt von den Lions und den Steelers. Ja, also eine komplett neue O-Line von einer der schlechtesten, vielleicht, wenn die so zusammengebracht wird, zu einer der besten. Schon mal zwei Probleme gelöst. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, warum allein aus diesen beiden Runden, dass sie das gefixt haben und Herbert so noch krasser ins Umfeld schaffen, haben sie das Titel vielleicht sogar verdient, aber ich spreche der Chargers-Fan, was sagt der nicht Chargers-Fan?
Also ich fand, Herbert hat eine krasse Saison gespielt, die habe ich ihm gewünscht, aber ich habe sie nicht geglaubt, dass er sie so spielen kann. Der ist natürlich in Statistiken gut, die so nicht duplizierbar sind oder schwierig haltbar sind. Der ist ja von seiner Passquote her ist er ja gegen Druck besser als ohne Druck. Das gibt mir so ein bisschen. Ja, das. Ja, finde ich krass, wenn er das hält. Dann sollte aber in den normalen Plays vielleicht doch ein bisschen besser werden. Und ich hoffe, dass man nicht zu viel Druck jetzt auf ihn aufbaut, weil er ist im zweiten Jahr und Quarterback-Entwicklungen gehen auch nicht immer linear hoch. Hm? Was ich cool, sie haben auf jeden Fall, man muss natürlich immer abwägen, sie hatten die schlechteste O-Line in der Liga, haben richtig gut, also wirklich unglaublich gut investiert. Also Lindsley, brauchen wir nicht drüber sprechen. Slater, potenziell super. Ich finde auch als Swing Tackle hier den Matt Filer, den sie von Pittsburgh geholt haben, finde ich gut. Die müssen sich halt einspielen und O-Line-Game funktioniert halt auch durch Routine und Automatismen. Das ist das, was noch kommen muss und was vielleicht auch den ein, zwei Spiele kosten wird. Das kann ich mir vorstellen.
Das wird keine Mutter.
Genau.
Knappe Wildcard-Season, so. Wenn es Playoffs werden soll. Also das Potenzial ist da, die Waffen in der Offense sind definitiv da. Die Defense hat eine krasse Achse über alle drei Level mit Bosa, Murray, James.
Ja, und vor allem, sie haben Hunter Henry verloren in der Offense, deswegen würde ich noch gar nicht zur Defense gehen. Haben den aber, finde ich, auch gut ersetzt. Ich finde, Jared Cook ist als Receiving Tight in Ordnung. Der spielt manchmal überragend, der ist halt nicht so konstant, aber wenn er gut spielt, dann spielt er richtig gut. Und ich finde, das ist eine gute Wahl und ich glaube, dass die Offense mit Allen und Williams auf Receiver und Aguilar als Running Back und der neuen O-Line gut abliefern kann. Also das ist, finde ich, eine geile Offense. In der Defense hast du gesagt, die haben einen guten Kern. Die haben Bosa, der da brauchen wir auch nicht drüber sprechen, der ist super. Aber wen haben sie auf Linebacker? Das ist eine Position.
Das tatsächlich ist, letztes Jahr wäre so eine potenzielle Breakout-Season von Drew Tranquil gewesen. Sehr guter Linebacker aus Notre Dame. Das performt das Jahr davor und hat man so schön die Ansätze gesehen. Es hätte eine potenzielle Breakout-Season werden können.
Ist also keine gewesen. So.
Keine gewesen, weil im ersten Spiel irgendeine Verletzung sich zugezogen hat, die dann End of the Season war. Ne? So, also raus. Auf Linebacker haben sie Kenneth Murray. Viele vergleichen, das war ja der First Round Pick mit Herbert zusammen aus dem vorletzten Draft.
Der leider nicht covern kann.
Die wenigsten Missed Tackles. Ne? Alle vergleichen und alle reden auch mit Patrick Queen. Der wiederum hatte die meisten Missed Tackles. So, und was ihr von einem Linebacker erwartet, ist doch, dass ich da tackle. So, das ist das Wichtigste als Linebacker.
Ja, aber in der heutigen. Ja, aber ich muss halt sagen, von was ich erwarte von einem Linebacker in der heutigen NFL ist, dass er covern kann und der hat eine Passquote von 87% zugelassen. Was ein katastrophaler Wert ist.
Ja, ist es.
Aber da glaube ich vielleicht, der wird im zweiten Jahr noch Upside haben. Also da ist, glaube ich, viel Erfahrung. Ich glaube, Linebacker lernen ist in der NFL auch schwer.
Ist ein tatsächlich, gibt ja auch Linebacker, nicht der Linebacker, ist eher so dieser Blitzing-Typ, ne? Also den du gut auf Blitzes schicken kannst, den Tight End nochmal covern lassen kannst, aber schon eher der Hammer.
Ja.
Ne? Und so wurde er nicht eingesetzt. So, das ist ein Problem. Gus Bradley war letztes Jahr der Defense Coordinator und Gus Bradley spielt seine Cover 3, egal wer da steht. Ne? Er spielt immer seine gleiche Formation, kommen was er wollte. Hat ihm nicht gut getan. Ist keine Entschuldigung, den muss er trotzdem liefern, aber ich denke, dass sein neues System eine bessere Rolle kriegt. Das ja, und besser auch mal auf den Blitz geschickt wird. Chargers haben es als der wenigsten Blitz in den Teams gewesen. So, aber Linebacker definitiv die Schwachstelle, da müssen sie erstmal beweisen, dass sie können. Secondary ist halt sehr krass. Ne? Du hast Chris Harris, Erfahrung. Santa Sandio ist für mich einer der Steals im Draft.
Ja, von Florida State.
Ein krasser Corner, nur gefallen, ja. Ein Ticken kleiner ist, aber kleiner im Corner ist nicht unbedingt tragisch. Gute Mobilität. Durbin James, für mich persönlich wird der beste Safety in der Liga, wenn er fit bleiben kann, wenn er gesund bleibt.
Ich würde so, würd sagen, er hat.
Auf dem Feld steht.
Durbin James.
Jalen Ramsey. Da haben mich umsonst bei Florida State gespielt zusammen und waren einfach nur, ja, eine komplett andere Liga. Und der muss fit bleiben. Damit steht und fällt, und so war es letztes Jahr auch, und so wird es dieses Jahr auch wieder sein, die ganze Defense. Kann Durbin James auf dem Feld bleiben?
Bin ich tatsächlich komplett bei dir. Ich bin meiner Meinung nach. Ist Durbin James für diese Defense wichtiger als Joey Bosa?
Auf jeden Fall.
Joey Bosa wird dir, der ist auch irgendwie immer fit, aus irgendwelchen Gründen, geht der nicht kaputt, aber der wird dir halt, gibt der Defense so eine Baseline, was Pass Rush angeht, aber Durbin James ist der X-Faktor dieser Defense, weil er gibt dir nicht nur Coverage, er ist auch ein guter Pass Rusher, er ist auch so ein Blitzing-Guy, den du einfach mal schicken kannst, aber trotzdem stark in Coverage, sicherer Tackler, ist eine Maschine und ein Leader. Und
ja,
richtig, und deswegen.
Wenn der Leader wegfällt, dann wird es schwierig. Also Durbin James. Und Durbin James ist so dieser Prototyp des zukünftigen NFL-Spielers.
Ja, der ist einfach ein Athlet, der hat keine Position.
Ist der Linebacker, ist der End, wir wissen es nicht, aber ist einfach krass. Ne? Und das ist so die Zukunft. Hybrid-Players und.
Ja, letztes Jahr hat man ihn so ein bisschen, Isaiah Simmons hat man dann, da hat man gehofft, dass er so wie Durbin James wird. Und der wurde auch nicht so, der wurde hinterher nicht eingesetzt. Aber mal sehen, ich glaube auch, es gibt später mal positionsloses Spiel und das sind alles einfach Athleten. Und von daher, was mir so ein bisschen fehlt, ist, wer ist die Receiving Nummer 3? Also Austin Ekeler ist natürlich ein krasser Receiving Back, das gebe ich denen, aber wer kommt nach Allen und Williams.
Johnson war krass. Letztes Jahr gut performt. Wir reden hier von Receiver Nummer 3. Also krass ist immer relativ. Ne? Aber der war auf jeden Fall gut. Und Kai. Das waren so die beiden, die haben sich das geteilt. Danach, die Rookies haben enttäuscht. Joe Reed. Und über den haben wir beide, das war bei uns, wir haben das noch letztes Jahr diesen Podcast gemacht mit wer ist der Stil des Drafts in der Nachbearbeitung und so weiter von jedem Team. Da hatten wir beide KJ Quinn in der letzten Runde. So, Ohio State, Rekord für gefangene Bälle. Ja. Hat, glaube ich, auch einen Rekord aufgestellt für die meisten Drops. Hier beigefangen bei den Ohio State, aber bei den Chargers lief es nicht so. Ne? Also, das ist sehr enttäuscht gewesen. Das heißt, Nummer 3. Haben sie jetzt noch so ein paar geholt, muss noch ein bisschen austrangiert werden, aber ich setze auf den Johnson, glaube, dass der das ganz gut machen wird. Und sichere Wahl auf 3 ist, aber kann natürlich auch absolut in die Hose gehen. Ja, das ist,
Was ich halt spannend finde, ist, dass Stanley wieder einen starken D-Liner hat. Sicherlich ist Bosa kein Defense-Tackle und Durbin James ist nicht Ramsey. Das sind einfach andere Spielertypen, aber ich glaube, dass er halt er hatte auch bei den Rams nicht drumherum das Talentlevel. Er hatte diese zwei High-End-Spieler und hat darum halt ein System gestrickt. Das erhoffe ich mir so ein bisschen so im besten Fall, weil die Rams Defense letztes Jahr war krass. Und
James ist so ein bisschen der Johnson.
Ja.
Warum Einsatzgebiet wird das sein? Der Safety Johnson von den Rams. Das wird der James bei den Chargers. Das ist James der Johnson bei den Chargers.
Ja. Deswegen, also
das ist das, was ich sage. Du kannst den Jalen Ramsey nicht auf Corner setzen und du kannst den James nicht auf Safety ersetzen.
Keine Frage, aber du kannst Systeme darum stricken, wie du Stärken einsetzt und wie du am besten deine Systeme, am besten ist ja grundsätzlich, jedes System sollte am Snap gleich aussehen, damit du es nicht lesen kannst als Offense. Und ich glaube, dass sie sowas hinkriegen könnten, was echt spannend sein könnte. Ich glaube, dass sie Bosa es ermöglichen, viel in 1-zu-1 Situationen zu sein. Und von daher also gebe ich ihnen jetzt schon 10 Siege mit Überraschungspotenzial. Einfach so als Prediction. Und weil ich glaube, sie haben diese High-End-Spieler, die mir gefallen. Mir fehlt so ein bisschen die Baseline. So, also auf Linebacker, wer ist der zweite Pass-Rusher neben Joey Bosa? Dass Tillery nicht über. Das, ja, ganz gut ist halt, naja, letztes Jahr war noch Melvin Ingram da. Den finde ich schon ein bisschen besser.
Theoretisch, Melvin Ingram ist noch da.
Ja.
Aber so. Ist halt auch jetzt nicht die Option, ist halt auch einfach zu alt.
Und Tillery ist es wahrscheinlich. Ich fand den mal gut. Ich habe mich, als er gedraftet wurde, für die Chargers gefreut. Und der hat zwei gute Spiele, glaube ich, letztes Jahr gehabt.
Ja, aber wurde er nicht verwendet. Er wurde genutzt, von ihm verstanden.
Vielleicht.
Lass uns überraschen. Ich sage Chargers, jetzt muss ich mal einen mehr sagen. Also sagen Elf-Siege.
Ja? Ja, also, warum denn nicht? Also ich sage 10 Siege. Also, dieses Potenzial haben sie auf jeden Fall. Okay, sie haben Hayward verloren in der Secondary, aber die Secondary ist trotzdem krass. Sie haben das Potenzial und warum denn nicht mal sagen, das wird eine gute Saison?
Ich gehe einfach mal jedes Jahr aufs Neue mit hohen Erwartungen. Ich bin jedes Jahr aufs Neue enttäuscht. Ein Mensch ist ein
Die Frage ist doch bei den Chargers eher, habt ihr einen Kicker?
Kicker, okay, wir gehen zum nächsten Team. Kicker fangen wir jetzt nicht mehr ein. So, okay, dann haben wir als nächstes ich wollte schon Oakland sagen, aber ich glaube, es geht schon in Las Vegas.
Ich habe in meinen Unterlagen einfach Oakland Raiders geschrieben.
Ich auch, deswegen frage ich das gerade. Ich habe auch Oakland Raiders geschrieben.
Ja, es tut mir leid.
Ich glaube, in ein, zwei Jahren, bis das sitzt. Ja, die Raiders. 8-8 waren wir letztes Jahr. Haben stark angefangen, was letztes Season, wo sie sehr stark angefangen haben und danach irgendwie alles verloren haben.
Ja.
Das war 2020, ne? Schwieriges Team. Wenn ich an die Raiders denke, denke ich an Draft Reaches. Wo ich so jedes Jahr aufs Neue denke. Was?
Ja.
Was? Ihr habt so viele Lücken. Es gibt so viele gute Tackles on board. Was hat der Pick? Leatherwood? So, ne?
Ja.
Sind da noch Spieler drin, auf jeden Fall. Haben ihre krassen Vorstellungen. Raiders war auch immer ein Speedy Receiver. Das ist ja Henry Ruggs, war auch schon so, wie ich gedacht habe, okay, Judy und Lamb und Jefferson noch an Bord. Und irgendwie gehen mit Ruggs. Ne? Dann der Corner letztes Jahr, Arnett, irgendwie prospected in der First Round gepickt bei den Raiders. Dieses Jahr Leatherwood. Auf jeden Fall immer eine Wundertüte an die Raiders. Aber. Ja, wenn das viel zu fällt, und dann sind wir wieder auch bei der entscheidenden Position, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Quarterback, was das ist, das heißt Derek Carr.
Ich bin Derek Carr-Fan, definitiv. Ich finde, der wird teilweise so schlecht dargestellt, als könnte er nichts. Ich finde, der kann spielen, der kann ja auch ein Spiel gewinnen. Er hatte letztes Jahr eine extrem starke O-Line vor sich, die sie aber komplett abgegeben haben, außer Colton Miller. Richtig, der hat sich wahrscheinlich gedacht, also richtig. Ne, was ich auch nicht verstehe. Ja, also ich finde vom ganzen Feeling her, ja, das ist kein Über Quarterback, aber ich finde den in Ordnung. So, ich finde, also der kann ballen. So, was ich bei den Raiders nicht verstehe, und das, also sie haben, wir können ja mal gucken, wen sie geholt haben. Sie haben Yannick Ngakoue geholt als End. Finde ich solide. Ich feiere ihn nicht so, ehrlich gesagt. Ich finde ihn ein bisschen, also er hat mir zu wenig bisher konstant gezeigt. Sie haben Casey Hayward geholt, den finde ich gut. Sie haben Nick Martin geholt. Das ist ein deutliches Downgrade zu Rodney Hudson, muss man auch als, also ist der Center. Sie haben John Brown geholt als Ersatz für Aguilar, also dieser Speedster. Und wenn John Brown fit ist, ist er für mich zwar, ist er zwar günstiger als Aguilar jetzt zu den Patriots gegangen ist, aber hat, glaube ich, die gleiche Qualität. Ich glaube, das haben sie gut ersetzt. Sie haben Kenyon Drake geholt als Running Back und das verstehe ich überhaupt nicht, wenn du Josh Jacobs hast. Muss ich leider so sagen.
So ein bisschen Third Down, Catch, some Balls. So, ja, der Typ Running Back.
Wer von beiden?
Drake.
Ja.
Jacobs ist so ja. Ein Dude.
Ja, richtig. Deswegen, ja. Ja, das ist, aber dafür ist er zu teuer. So, ja. Ne, also ich weiß nicht.
Hm? Hast du verstehen, wie teuer ist er?
Nee, ich hab's hier nicht stehen, aber es war mir zu viel Geld.
Das ist ja so teuer, okay, ja, Break. Kann ich mir nicht vorstellen. Running Back, Ausnahmegebiet, auch mit rumgereicht.
Ja, wir können ja einfach mal gucken, vielleicht finden wir das hier auf die Schnelle. Ich finde einfach, dass er, also er ist gut rumgereicht, ja, ich gucke hier gerade bei lineups.com. Hier steht leider alles, aber kein Gehalt.
Gehen wir davon aus, es wird nicht, es wird vielleicht ein Ticken zu viel sein, aber er ist jetzt auch nicht die Welt.
Ne? Ja.
Es ist, glaube ich, eher eine Cap-Space gesprengt für ihn.
Ja, also wen ich cool finde, den sie geholt haben, ist Solomon Thomas als Dreier-Technik in der Defense-Line von den 49ers. Da war ich sehr überrascht. Ich finde Quinton Jefferson als Defense-Tackle gut. Ich finde Snead als Receiver solide. Aber sie hatten auch einiges zu ersetzen. Sie haben Trent Brown an die Patriots verloren. Sie haben Rodney Hudson verloren. Sie haben Tyrell Williams verloren. Sie haben Gabe Jackson, den nächsten O-Liner, verloren. Sie haben LaMarcus Joyner verloren als Safety. Sie haben Malik Collins verloren als Defensive Tackle. Also da ist schon viel Substanz einfach weggegangen. Und Tagarius McKinley haben sie verloren und Eric Harris noch. Und dann kommt dieser komische Draft, den sie jedes Jahr an den Tag legen, wo ich mich frage, warum Leatherwood an dieser Position?
Okay, wir verteidigen ihn mal ganz richtig. Also zweite Runde haben sie gefeiert, um die Raiders jetzt auch mal ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Trevor Moring ist für mich auch sehr guter Safety. Also wirklich hat mir sehr gefallen, dass ich mir da eine Draft-Vorbereitung angeschaut habe. Da haben sie gut Pick gelandet und auch gebraucht.
Ne? Ja, aber Asante Samuel wäre zu dem Zeitpunkt auch noch da gewesen. Hm? Samuel wäre zu dem Zeitpunkt
ja,
auch noch
aber
da gewesen.
Sie sind richtig mit Safety gegangen. Das passt schon. Also ich denke, vielleicht Annette, mal gucken, wie er sich entwickelt. Also ich denke, das war die richtige Wahl.
Ja, den. Da sage ich auch noch, ich also, aber wer ist.
Online-Draft nehmen oder den besten Safety, muss er auch überlegen.
Das ist vielleicht sogar noch, ich würde sogar sagen, das ist der beste Pick, den sie gemacht haben. Also.
Ja. Ich habe eben auch nochmal so durchgeguckt, weil so lange merkt man sich dann doch nicht den 5-Punkt-Pick von jedem Team. Und,
Ja, also sie haben mal Coons von Buffalo geholt in der dritten Runde, Divine Diablo von Virginia Tech als Linebacker. Terry Gillespie von Missouri als Safety, Nate Hobbins von Illinois als Cornerback und Jimmy Morrissey von Pittsburgh als Center.
Überrascht hat mich definitiv Pick 4. Warum noch ein Safety?
Ja.
Beide sind tatsächlich im Abraham eigentlich absoluter Psychopath, aber einen sehr aggressiven Strong Safety haben.
Aber keinen guten.
Sehr aggressiven Strong Safety haben.
Ja.
Ich hoffe, Göring ist ein gechillter Typ, der so einen Gegenpol dazu bildet. Aber ja, sie haben zwei Safety. Sie haben zwei gute Safety. Ja. Zumindest erwarten sie, dass Göring gut ist, wenn sie den in der zweiten Runde picken. Und ja. Ich würde das auch noch unterschreiben. Warum dann in der fünften, wie gerade schon in der vierten Runde, ne? In der vierten Runde noch ein Safety.
Ja, und vor allem, ich glaube, den Malcolm Coons aus Buffalo, den hatte auch keiner so hoch in der dritten Runde. Also,
nee, der hat mich auch überrascht.
Das
stimmt, da hat so von einer Dritte Runde ist ja dann doch noch so eine Runde. Ich ich sag mal, auch mit weniger Draft-Vorbereitung bis zur dritten kennen wir sie dann alle noch irgendwo. Ja. Bei dem war es ein bisschen.
Ja.
Jetzt nicht so viel geklingelt.
Also, genau, also mir gefällt die D-Line-Rotation von denen, die finde ich gut. Also die sind, da sind sie gut tief. Das sind keine Überspieler, aber da sind sie zumindest tief. Sie haben drei gute Rusher, also drei solide Rusher mit Farrell, Ngakoue und Crosby, innen mit Hankins, Jefferson und Thomas. Das gefällt mir. Die Defense allgemein ist in Ordnung. Ich finde die Linebacker in Ordnung mit Gutkowski und Littleton. Wenn Littleton jetzt vielleicht sein Down-Jahr hinter sich hat, ist das immer noch ein guter Coverage-Linebacker, glaube ich. Die Frage ist halt, was mit der O-Line? Auch da, die muss ich einspielen. Und hat sie die gleiche Qualität wie letztes Jahr? Das glaube ich eher nicht. Dann, und was ist mit Henry Ruggs? Wie wollen sie Ruggs wirklich mal einbinden?
Das ist tatsächlich für mich der Faktor bei den Raiders, mit dem alles steht und fällt. Henry Ruggs braucht eine 1000-Yard-Season, damit die Raiders gut sind.
Ja.
Henry Ruggs muss performen.
Genau, Aguilar ist bei den Patriots jetzt. John Brown wird ihn vielleicht 1-1 ersetzen. Ruggs, also vor dem Draft hat man gesagt, vielleicht ist das der nächste Tyreek Hill. Das habe ich jetzt nicht gesehen bisher.
Wer ganz gut noch ist bei den Raiders, Williams.
Ja.
Der ist auch noch da, ne?
Tyreek Williams, der ist weg.
Der ist weg, der ist auch weg. Den hat es auch weggegeben.
Das ist verständlich. Tja. Ja. Die haben an sich, wer gut ist, ist Hunter Renfrow als Slot-Receiver. Den finde ich gut, aber der ist halt ein Slot. Der ist halt nicht mehr als ein Slot, aber er ist ein guter Slot-Receiver, das gefällt mir gut. Sie haben Willie Snead, der ist sehr erfahren. Halt Ruggs, John Brown. Ja, vielleicht spielen sie auch viel Two-Back.
Ob ich jetzt Aguilar oder Snead habe, ne, das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Beides routinierte Typen mit Erfahrung, die aber nie richtig Fuß fassen konnten.
Genau.
Söldner, die du brauchst. Aber mehr nicht. Also es fehlt dieser klassische Number One Wideout und und das liegt jetzt an Henry Ruggs. Weil, wo wir jetzt gesagt haben, die Broncos gehen über die Defense, würde ich bei den Chargers sagen, die gehen bis über die Offense. Und bei den Raiders wiederum würde ich sagen, Balance so ein bisschen. Ne? Und aber auch nur der Balance, wenn halt wirklich ein Niemals performt.
Also ich finde bei den ersten beiden Punkten, Chargers und Broncos, gehe ich mit. Mir gefallen beide Seiten eigentlich nicht so gut. Deswegen, also ich kann es einfach mal sagen, also wenn die Raiders nächstes Jahr 5 Siege holen, dann finde ich das viel. Also das ist für mich...
Balance nur in der Hinsicht, dass beide Seiten gleich viel Schwächen und vielleicht auch gleich viel Stärken haben, aber die Betonung liegt auch gleich viel Schwächen.
Genau, also.
Balance, also sowohl die Defense von den Broncos sind ja auch zu den Chargers für Belten besser, denke ich mir zu sehen. Und bei weitem würde ich sogar behaupten, wenn Bridgewater funktioniert und die Linebacker bei den Chargers funktionieren, dann sind die beiden Teams auch in der jeweils schlechteren Gruppe besser. Ja. Also ich sehe auch die Raiders tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht um Agile geschickt oder so, wirklich. Ich denke, die Raiders werden mit der Division am schlechtesten abschneiden. Ich habe den Broncos auch nur 6 gegeben, 6 Siege.
Den habe ich ja 8 gegeben.
Die werden auf jeden Fall weniger haben, aber wenn ich gerade wie viel. Also ich glaube, das 5 Siege schaffen die Raiders irgendwie, wahrscheinlich schaffen die Broncos dann vielleicht eher 7, das würde eher so in meine Relation passen. Aber jetzt sind wir bei den Raiders und da gibt es jetzt einfach mal 5 Siege. Ich glaube nicht, dass mehr wird. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo sie noch 1-2 Jahre brauchen.
Genau, aber.
Dann haben wir auch eine bessere Draft-Strategie. Also, ich maße mir jetzt nicht an, für Stauer als Kuhn und Mike mehr zu sein.
Aber schon.
So richtig nachvollziehbar ist es für mich nicht. Und und bis jetzt hat es auch noch nicht so gefruchtet. Ja? Also das finden wir jetzt einfach mal dazu sagen. Bis jetzt. So geklappt, was sich da zusammengekriegt hat.
Was ich krass finde, das, um vielleicht mal die Raiders abzuschließen, wo ich jedes Jahr positiv überrascht bin, ist das Coaching von Gruden so am Anfang von Spielen. So, wenn man die ersten 10 Spielzüge sind ja meistens gescriptet in irgendeiner Form. Und da merkt man, finde ich, bei den Raiders immer, dass sie einen Plan haben, dass sie sich wirklich Schwächen ausgucken, auch den Gegner richtig gut analysieren und ihre Systeme richtig gut auf den Gegner anpassen. Und dann hinten raus fehlt halt bei dem Team einfach auf die Qualität. Aber die sind, glaube ich, gut vorbereitet und ich glaube, dass Gruden an sich da einen guten Job macht. Außer Draft.
Ja. Also vielleicht ein bisschen ein paar Mal viele Adjustments, aber insgesamt ist Gruden ein guter Coach. Ja, ja. Das sollte auch sein für das Geld, was er da bekommt. Das sollte er auch sein. Einfach mal so sagen. Das ist wahrscheinlich, ist bestimmt der bestbezahlte Coach in der Liga.
Ist auf jeden Fall der mit dem längsten Vertrag, glaube ich. Also,
was war das, 10 Jahre?
Genau, 10 Jahre gekriegt. Ich glaube, der hat jetzt immer noch 7. Und ja, dann kannst du halt auch mal einen zweiten Rebuild einleiten.
Ja, aber dafür hättest du erst mal einen ersten einleiten müssen.
Ja.
So. Würde ich jetzt aber auch.
Ja, aber die O-Line wird gerebuildet gerade.
Das. Ja, gut, okay, wir schließen wir die Raiders mal ab und kommen zu den vielleicht langweiligsten Team in dieser Division. Nicht, weil sie schlecht spielen, sondern weil es einfach zu sagen ist, dass sie diese Division verstärken. Ja, sagen wir mal so. Die Kansas City Chiefs.
Ach, wen wir bei den Raiders vergessen haben, und das ist richtig respektlos, ist Darren Waller als Tight End. Den sehe ich persönlich als Top 3 Tight End der Liga und ich finde ihn richtig gut. Und der trägt für mich der bringt diese Offense tatsächlich auf ein anderes Level. Ohne den wäre sie halt komplett Trash.
Den haben wir vergessen. Der muss weiter performen, wie es jetzt performt hat. Und Max muss ihn ergänzen.
Ja. Jetzt haben wir es gerettet.
Nur aus 3 hier, bei 3, bist du eher Kelce oder Team Kittle? Ich vermute, das sind deine 1 bis 2.
Ja, das, ich bin eigentlich innerlich, ich bin eigentlich Team Kittle. Aber der ist verletzt gewesen.
Kittle ist der krasseste Kocher.
Ja,
der
genau.
Genau,
und das finde ich halt heftig. Ich finde Waller aber auch krass und ich weiß gar nicht, ob ich Waller vielleicht in einem anderen Team sogar krasser finden würde als Kelce. So, weil performt halt bei einem richtigen, ja, bei einem unscheinbaren Team. So, wer interessiert sich für die Las Vegas Raiders so richtig? Keiner guckt die.
Jetzt muss man dazu sagen, dass er bei den Raiders natürlich auch das Alleinstellungsmerkmal war, auch wenn wir jetzt da vergessen haben.
Genau.
Facing Offense das Alleinstellungsmerkmal gewesen ist und in der anderen Offense wäre vielleicht einer von vielen. Da muss man auch mal gucken. Dann kriegt er nicht jeden Ball.
Gut, aber Kelce spielt mit Mahomes. Kelce spielt mit Mahomes. Also deswegen, ich bin mir da noch, wahrscheinlich, wenn ich es unterschreiben müsste, würde ich auch sagen, Kelce an 2 und Waller an 3, aber innerlich würde ich wahrscheinlich Waller an 2 setzen und Kelce an 3. Kittel auf 1, wenn fit.
Bin eben, ja,
also okay. Einfach vom Kelce. Gefühl. Kelce!
Jetzt sind wir bei der Kansas.
Ja.
Ich frage einfach mal so, warum sind das die Besten in dieser Liga?
Sie haben den besten Quarterback der Liga. Punkt 1 und 2.
Ich habe auch die ganze Zeit stehen, Kansas City Chiefs, bestes Team in der NFL bei Punkt, dann erstmal Mahomes, Ausrufezeichen, ja. Mahomes, Ausrufezeichen, dann Mahomes, Waffen.
Ja.
Also ein QB gewinnt natürlich nicht alleine die Spiele. Ne? Und wenn wir uns die Waffen anschauen, ja, also ich meine, wir haben Travis Kelce schon genannt, überragender Teil. Und wenn man nur, ich sag mal, die Catching-Ability eines Teils bewerten würde, wäre Kelce bei mir die 1.
Ja.
Wenn es nur ums Passspiel geht, also wenn es wirklich nur ums Bälle fangen geht, ist Kelce einfach überragend. Aber in Kittel sehe ich den mit Abstand besseren Blocker.
Ja.
Aber das Thema, wir machen hier keinen Teil im Podcast. Travis Kelce, überragender Passempfänger. Klasse Athlet und auch ein guter Blocker. Ja, also wir reden jetzt hier wirklich um Niveau, er ist auch ein guter Blocker.
Ja, natürlich, aber.
Also wirklich eine Waffe und dann natürlich Arike Shida. Unglaublich, nicht nur ein Speedstar, was immer viele denken, wir sind dann schnell das Feld. Und naja, davon gibt es zig in der NFL. Und die sind auch alle gut, aber die werden nicht Number One. Tyreek Hill kennt seine Route on point. Und das ist das, was einen guten Receiver auszeichnet. Und das vermisst man immer ein bisschen, eben weil er so schnell ist.
Ja.
Aber das kann er auch. Unglaublich gute Routen werden. Tyreek Hill und Travis Kelce. Das sind unglaublich gute Waffen. Mit denen kann man auch uns arbeiten.
Ja, Definitiv. Und ich finde halt, also ich bin ja eigentlich auch so ein Artman-Fan. Ich finde den cool. Der hat bisher noch nicht so konstant abgeliefert, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass der so noch eine größere Rolle kriegen würde. Ich würde mir auch wünschen, dass Clyde Edwards-Helaire nochmal als Receiving Back wirklich eingesetzt wird. Weil im ersten Spiel hat er irgendwie overperformed und danach habe ich nicht mehr viel von dem gehört.
Gut. Und Back in einer passlastigen Offense mit Patrick Mahomes auf Quarterback overperformed unter anderem lieber, weil die Linebacker, die sonst immer nach vorne machen, gegen Patrick Mahomes auch einen Reset nach hinten machen. So.
Ja. Klar.
Running Game ist immer das, wenn du ein gutes Passing-Team hast, dann kann oft ein Running Back auch scheinen. Weil er dann einfach auch mehr Luft kriegt.
Und so gescheint hat er nicht. Und deswegen, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Einfach vom
Gefühl. Ja, das erste Spiel war dann halt gut, wir haben jetzt auch
Tape. Ja, genau. Und das war halt der Punkt. Dann, es gibt keine Nummer 3 und es gibt keinen klaren Outside-Receiver. Ich habe mir Cornell Powell von Clemson aus der 5. Runde noch aufgeschrieben als Receiver, da wo ich glaube, dass der schnell Snaps sehen wird und auch schnell gut spielen kann. Der ist, den haben sie auf jeden Fall verloren, habe ich mir aufgeschrieben. Der ist, meine ich, zu den Ravens gegangen oder so.
Ja, stimmt, Ravens.
Ja. Aber was man sagen muss, was haben wir im Super Bowl festgestellt? Sie haben zwei Verletzte gehabt und da muss man, finde ich, dazu sagen, zwei Starter, Starting O-Liner ersetzt dir wahrscheinlich kein Team.
Zwei Starting-Tackle.
Genau.
Und Guard kriege ich, bei allem Respekt vor Guards, aber Guard krieg ich einfacher ersetzt als einen krassen linken Tackle.
Genau, und deswegen, so trashig war diese O-Line nicht, aber sie ist jetzt besser als davor. Sie haben Orlando Brown geholt, sie haben Joe Tooney geholt. Und Joe Tooney haben sie ein bisschen überbezahlt, meiner Meinung nach, weil er ein Guard ist. Aber er ist ein Top-3-Guard. Top 5 Guard, so in dem Dreh in der Liga. Orlando Brown ist ein klasse Left Tackle, das hat er auch gezeigt. Er war ein sehr guter Right Tackle, ist auch ein sehr guter Left Tackle.
Und nur bei den Ravens denkt man dann, wenn Ronnie Stanley halt einfach einen überragenden Left Tackle wohl die Motto hatte.
Genau, und dann ist Tadif Duvernay wieder dabei, der Teilzeitarzt. Lucas Niang, der letztes Jahr gedraftet wurde, haben sie auch noch. Sie haben Creed Humphrey geholt in der zweiten Runde als Center von Alabama, der, wo ich auch sage, das ist ein Steal an der Stelle. Der war zwar verletzt auf dem College, aber glaube ich, ein super Typ. Gefühlt ist die O-Line besser geworden und das war die einzige richtige gefühlte Schwachstelle, weil Waffen haben sie haben Mahomes, sie haben und jetzt glaube ich, zumindest auf jeden Fall eine solide O-Line bis gute O-Line.
Vielleicht nochmal für das Verständnis, die beiden Tackles, die verletzt waren, ja, sind weg. So.
Ja.
Und deswegen, also das müssen wir auch dazu sagen, dass da meine Reaktion, okay, ja, wir haben verloren, Schwarz und Fischler fehlen. Okay, es ist Kappen, Schwarz und Fischler. Okay, das ist hier der Plan.
Ja, und das war ein Schock. Also die hatten ja die anderen Spieler noch nicht und dann waren erstmal beide Tackle weg und jeder hat sich gefragt, okay, was passiert jetzt? Und jeder hat schon gedacht,
auch sagen, First Big Tackle vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, aber ja. Also auch nicht, das sind auch von Offensive Tackle Pick 1, ja, First Round Pick 1, das war schon ein Einreich.
Ja, der war ja auch gut, das muss man ganz klar sagen, aber
weil ich nicht, wie man erwartet hätte, aber da irgendwo.
Genau, aber Orlando Brown, Top-Nummer und
ja,
Mike.
Ja, aufgefüllt, aber zu dem Zeitpunkt war es so,
ja, vor allem. Es war auch in dieser Reihenfolge Schwarz und Fischer beide weg und dann holen sie Joe Tooney und ich habe mich gefragt, ich so, Leute, ihr verliert hier zwei Tackle, warum holt ihr euch einen Guard?
Und dann overpaint ihr vielleicht sogar noch einen Guard. Ne?
Genau.
Also viel Money, was da geschlossen ist oder fließt.
Genau, für einen Guard. So, also der Tooney ist gut, also sehr gut, aber ist ein Guard. Und vom Ranking her würde ich sagen, Tackle, Center, Guard. Von der Wichtigkeit her, wie man eine O-Line bezahlt. Einfach nur vom Gefühl her. Aber sie haben das gut gelöst. Muss man Respekt davor. Da scheint ein Plan hinter zu sein. Und dann ist immer die Frage, keiner spricht über die Defense der Chiefs. Aber sie haben beispielsweise Nick Bolton im Draft geholt, den ich cool finde von Missouri als Linebacker. Sie wollen Chris Jones mehr im Edge einsetzen, habe ich gelesen. Da bin ich gespannt, weil ich finde ihn persönlich als Interior Lineman halt überragend. Ich kann mir vorstellen, dass er auch als Edge Rusher auf der anderen Seite von Frank Clark gut was ausrichten kann. Der wird dann wahrscheinlich eher ein bisschen rumgeschoben werden an der Line. Was mir aber bei ihm halt richtig gut gefällt, weil der Typ ist halt ein Kühlschrank, der sich halt bewegen kann. Und das finde ich immer noch ziemlich beeindruckend. Die Secondary mit Matthew und Sörensen und das ist alles solide. Das ist
richtig unspektakulärer Typ.
Ja, genau.
Aber er performt.
Genau.
Jeder Typ, den du auch haben musst, der nie den riesen Scheck bekommen wird, aber dafür immer für dieses Team spielt.
Genau.
Ja. Und Cornerback hat mir noch aufgeschrieben, Sneed. Sollte man sich mal merken. Der könnte sein Potenzial.
Ja. Also ich sage, ich bin immer noch Cornell Powell von Clemson, fünfte Runde. Ding für Fantasy.
Steve ist ein Kandidat für Breakout-Player.
Ja? Ah, okay.
Vor jeder Season so ein paar Namen bestehen und dann heißt, Breakout-Player. Das muss natürlich nicht passieren, aber ich sage, muss ein Name nehmen.
Das Ding ist, finde ich halt bei den Chiefs, selbst wenn die Defense halt im Schnitt 25 reinkriegt, ja, dann werden sie halt einfach jedes Mal einen Touchdown mehr machen. Genau, so.
30,
ja, so. Das.
Das während die Chiefs denn, da denkt man halt einfach dann auch.
Genau.
Und. Das ist auch mit Abstand, ist auch gerade, was da läuft. Also machen wir uns nichts vor, diese Chiefs werden auf jeden Fall wieder durchmarschieren. Und,
Sie sprechen viel von der Perfect Season, die gebe ich Ihnen nicht ganz, aber ich bin bei 15-7.
Perfect Season kriegen Sie nicht.
Ja. 15 Siege. Also.
Siege, nee. Also, nein. Ich wollte jetzt irgendwas spektakulärer
weniger. Ich gebe Ihnen 11.
Da habe ich mal runtergezählt und das ist ja nur einer weniger.
Ja.
Gut, ich sage 15 Siege. Weil die machen, die verlieren einmal gegen die Chargers.
Selbstverständlich.
Und einmal so ein random, ich weiß auch nicht gegen wen, aber ein random wieder auf der Weise. Und dann gibt es natürlich noch genug andere Teams, die Chiefs auch sogar schlagen können. Nein, 14 Siege.
Ja.
Ich denke, Perfect Season, dafür reicht die Defense
auch. Genau, das glaube ich eben auch. Und sie gehen halt auch so Spiele halt gefühlt immer an, so, ja, okay, wir sind halt hier. Wir gucken mal, was der Gegner so die ersten anderthalb Quarter macht. Und in der zweiten Halbzeit fangen wir halt auch an zu ballen. Und das wird schon reichen.
Gar nicht so finde bei den Chiefs. Eigentlich, ich finde es nicht so. Ich finde es immer sehr, also auch. Nee.
Also, ich nicht so. Vom Gefühl, also das hatte ich das ganze letzte Jahr das Gefühl.
Sache, ne? Aber ja. Ich glaube, die sind schon immer sehr heiß darauf, auch zu gewinnen und auch sehr ehrgeizig. Ja. Gerade das Trio in der Offensive mit Tyreek Hill, Travis Kelce und Holmes. Also,
wie gesagt, ich kann das statistisch kann ich das nicht belegen. Das ist einfach nur ein Gefühl, dass ich so sage, so ja, das hätten sie ein bisschen, wenn sie das konzentrierter angehen würden, dann wäre das hier früher klar. Dann könnten wir ab dem dritten.
Das Gefühl hat man immer bei den Favoriten. Man denkt sich so, nimm mal von oben mal ab. Und das ist der Grund, warum man am Ende immer für den anderen Job ist.
Ja, das, ja, definitiv.
Wenn man sich eigentlich gesagt hat, ich mag das Team, aber am Ende bleibt immer mit dem anderen Job.
Ja.
Vielleicht auch, weil man glaubt, der Favorit ist irgendwie herablassen.
Ja, das
nicht belegbar, aber einfach mal so eine, jetzt einfach mal eine These daraus, ohne dass wir die klassifizieren werden. Dann haben wir unser Ranking. Chiefs sind wir uns einig. 1.
Ja.
Dann klar. Platz 2, da können wir jetzt wieder diskutieren. Oder anders gesagt, 1 sind wir uns einig mit Chiefs.
2 glaube ich auch. Einig. Eigentlich sind wir uns, glaube ich, komplett einig. Also ich glaube, wir haben 1 Kansas, 2 Chargers, 3 Denver, 4 Raiders.
Okay, ich dachte, 2 und 3 würde nochmal spannend, dass wir das ausdiskutieren. Aber stimmt, was hast du bei den Broncos gesagt?
8 Siege. Ja, ich habe 8 Siege gesagt.
Ah, okay, ich hatte...
Ich hab halt die Defense so ein bisschen hochgejubelt, weil ich die Defense auch echt gut finde. Aber Defense in der NFL... bringt dich halt nur noch auf so ein, bringt dich halt dazu, dass du deinen Rekord ausgleichen kannst. Du brauchst eine explosive Offense. Ich glaube, dass man heutzutage nicht mehr so wie unter Peyton Manning mit 15 Punkten im Schnitt gefühlt irgendwie ein Playoff-Spiel gewinnt.
Boah, am Sonntag ist, vergisst den Spruch, Offense gewinnt Spiele, Defense
Offense, es ist eine Offense-Liga. Richtig, es ist eine Offense-Liga. Also, ne,
ich glaube, für den Zuschauer ist das auch angenehmer. Also, man muss schon selber Defense-Spieler sein, um einen, wenn du mögest, 10-10 mit krassen Defense-Performance feiern zu können. Ich glaube, da muss man selber für Defense spielen.
Ja, also ich habe diesen Patriots Super Bowl gegen die Rams habe ich gefeiert, natürlich. Ich fand den super, das war defense-mäßig war das klasse, aber für den normalen Zuschauer war das ein richtig langweiliges Spiel.
Ja. So. Hast du gesehen, wie der Corner den Super gekannt hat?
Nein. Richtig, so, toll. Ja. Richtig, es juckt auch niemanden. Das ist vielleicht noch interessant, wenn du einen Quarterback-Sack hinkriegst. So, das ist noch spektakulär, weil man da so ein bisschen LKWs gegeneinander fahren sieht. Aber ansonsten ist offen, das ist...
Hast du diesen Tackle von dem Linebacker im Gap gesehen?
Ja.
Wie gut er das gelesen hat?
Die Rede, fragen dich die Leute, wo ist das Gap?
Ich habe einen Schweine aufgegeben.
Ja.
Defense-Football macht Spaß, aber man muss zu machen. Ich glaube, man muss dafür... Ja. Also ja, eine Leidenschaft haben, wie auch immer. Ja, also Defense-Football. Da kann ich nur empfehlen, setzt euch mit der Defense auseinander. Und ja, bleibt immer, es gibt nur gute Spiele. Wenn man Bock als Defense-Spieler, dann kann man nicht verhindern, wo man gucken. Ich weiß ja nicht so, dass wenn du Defense-Spiele magst, du dich auch über ein Feuerwerk in der Offense freust. Das ist ja nicht. Aber ein Spiel wird es abgenommen. Also Defense-Spiele nicht gleich als langweilig abtun, sondern ja, die Arbeit im Defense wertschätzen.
Definitiv. Ich glaube, wir kommen auch langsam ein bisschen zum Ende. Also definitiv, Defense ist unglaublich wichtig, aber wir sind in der Offense-Liga. Ich glaube, das muss man festhalten. Welche Division machen wir nächste Woche? Du darfst ja eine aussuchen.
AFC North.
Also ich schreibe mir das lieber auf. Ich schreibe mir das auf.
AFC North. Die Pittsburgh Steelers, die Cleveland Browns, die Cincinnati Bengals und die Baltimore Ravens.
Das da ist eine gute Division, die gefällt mir. Ja, doch.
Die ist eine schöne Division.
Ja, also. Genau. Das alle. Deswegen. Auf jeden Fall Dienstag, 22 Uhr, fester Termin bei Twitch. Ab jetzt fester Termin bei Twitch. Es ist jetzt ab 2 ist eine Serie. Und, ansonsten teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Hast du die letzten Worte, würde ich gerne dir geben. Also mir hat es Spaß gemacht, um einfach wieder ein bisschen reinzukommen.
Ja, mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, aber ich muss sagen, wir sind einfach wieder eingeladen.
Ja.
Wir sind da vielleicht mal abgedriftet ein bisschen und ist schon wieder sehr lang geworden. Ne? Ja. Die nächsten werden ein bisschen, ich denke, finden wir wieder ein bisschen besser den roten Faden. Ne? Aber ansonsten, wir müssen uns ja auch erstmal wieder eingeladen.
Eben.
Aber jetzt ist es schön, ich glaube, bei dir ist das gut eingeschätzt. Und ich glaube auch, das, was wir am Anfang gemacht haben, warum es jetzt ja auch länger gedauert hat, nämlich dass wir den deutschen Football auch ein bisschen promotet haben, war wichtig und ja, da war jede Sekunde angebracht. Und das war es auch von mir genug geredet. Also ich würde sagen, macht's gut und wir sehen, hören uns nächste Woche.
So machen wir das. Jo, tschüss.